Was näht man mit Kompassnadeln?
Keine Ahnung.
Westen.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Liebreizend
Extreme. Hallo Sarah.
Hi Steph.
Alles okay?
Ich habe gerade unser Intro vergessen.
Hat dir der Witz aufgetaut oder schlafst du noch?
Aufgetaut? Mhm. Warum aufgetaut?
Ja, weil es so lustig war.
Okay.
Sarah, hat dich was beschäftigt, außer wo Norden, Süden, Osten und Westen ist?
Nie ohne Seife waschen.
Nie, ja genau.
Nur mit Seife waschen, so geht's. Himmelsrichtungen.
Wo ist es dann, wenn man nach Norden schaut? Wo ist dann Westen? Rechts oder links?
Links.
Super.
Du hast selber nachdenken müssen, gell?
Ich war immer, ich hab das immer im Kopf. Nie ohne Seife waschen.
Ich habe immer die Österreich-Karte und ich weiß, dass Vorarlberg im Westen ist.
Achso, das ist auch gut.
Ja. Sarah, hat dich was beschäftigt?
Fragst du mich zuerst?
Ich frag dich zuerst.
Okay, mich hat was beschäftigt. Es kommt diese Woche. Am Donnerstag ist erster Tag im Kindergarten. Und ich bin voll.
Ich gedacht, du suchst wieder einen Job, also du vermittelst wieder Jobs.
Nein, die Woche nicht, aber wenn ich wieder was weiß, dann gebe ich Bescheid. Ja. Nein, ich bin gespannt, die Mädels freuen sich voll und es klingt bis jetzt mal so, dass sie sich so freuen, dass es sehr problemlos ablaufen wird, die Eingewöhnung. Also ich denke mal, es ist wirklich nicht mehr so aufwendig wie in der Kinderkrippe, aber trotzdem neue Umgebung, neue Leute. Ich glaube, wenn es dann anfängt, wird es doch nicht so einfach, wie ich es mir vorstelle oder wir oder auch die Mädels. Die kennen zwar, glaube ich, schon die Betreuerinnen, oder? Oder eh
Nein,
noch nicht.
Nein, Steph, die kennen sie noch nicht. Sie kennen nur ihre Namen.
Ach so, ja.
Ich kenne sie.
Du kennst
eine
sie.
Davon.
Und ja, hat mich ein bisschen beschäftigt. Ob
Was
das jetzt
hat sie denn daran beschäftigt?
Ja, weil ich das ja mache, oder?
Ja.
Ja, wie lange ich dafür brauchen werde, hat mich beschäftigt.
Das ist der Hauptpunkt, oder?
Nein,
ob du am ersten Tag wieder sofort gehen kannst.
Nein, und ob es für die zwei einfach wird oder nicht, bin ich voll gespannt. Mhm. Im schlimmsten Fall ist es nicht einfach. Aber ich gehe wieder davon aus, dass es gut laufen wird, weil die zwei haben ja zumindest sich. Wie schätzt du das ein? Glaubst du, geht das easy?
Ja, ich glaube, dass es am ersten Tag vielleicht schon so ist, dass es zu einem Trennungsschmerz oder wie sagt man denn, dass der Abschied vielleicht nicht so leicht wird, wenn sie dann realisieren, sie müssen jetzt da bleiben, es ist doch irgendwie eine neue Umgebung. Auf der anderen Seite reden wir wirklich den ganzen Sommer drüber. Sie sagen, wie sehr sie sich freuen und eben, dass sie jetzt Kindergartenkinder seien und seien voll stolz. Mhm. Aber ich glaube, man kann es letztendlich nicht sagen, wie es dann ablaufen wird, ob es vielleicht dauert es auch wirklich ein, zwei Wochen, bis es leicht ist. War in der Kinderkrippe zum Schluss auch voll oft so, dass es dann in der Früh doch nicht ganz so leicht war, mhm, sich zu verabschieden. Und deswegen, glaube ich, kann man es eh so nennen. Also ich würde dir jetzt vielleicht den Tipp geben, nicht gleich am Donnerstag dann den ganzen Vormittag zu verplanen.
Habe ich mir fast gedacht.
Dass
ja.
wir sie auch, ich weiß gar nicht mehr genau, aber ich glaube, da sollen sie auch noch gar nicht den ganzen Vormittag bleiben, sondern man holt sie dann nach der Jause auch wieder. Also es ist schon so, mhm, Verabschiedung und man geht, aber die Eltern warten dann irgendwie in der Garderobe. Also ja, es gibt wieder diese stückweise Eingewöhnung, wobei man eben sagt, bei Kinderkrippen, Kinder, die das einmal schon durchgemacht haben, quasi diese Eingewöhnung, soll es eigentlich weniger problematisch dann sein. Oder das klingt jetzt sehr negativ, wie ich sage, aber halt, es ist ja schon für die Kinder einfach eine neue Umgebung, ein neues Umfeld, neue Kinder, neue BetreuerInnen, mhm, und deswegen muss man einfach schauen, wie sie dann damit umgehen.
Ja, ja. Haben sie das beim Elternsprechtag gesagt, oder? Also für die Kinderkrippenkinder.
Beim Elternabend haben sie das.
Okay, da warst ja du.
Haben sie das erwähnt. Es gibt der ganze, ich habe alles mitgeschrieben, es steht in unsere Familiennotizen, da ist alles. Ah. Zum Nachlesen.
Ich lasse mich überraschen am Donnerstag.
Angeführt. Ja, ich werde schon dabei sein, hätte ich mir vorgenommen, aber.
Okay.
Zumindest am ersten Tag. Und alles dann klar. Eben der Freitag ist ja der zweite Tag, mhm, und dann ist ja Wochenende. Also ich schätze schon mal, dass es irgendwie so wahrscheinlich eine Woche oder so wahrscheinlich schon dauern wird, oder? Aber vielleicht lassen wir uns da eines Besseren belehren und es geht voll einfach.
Ich bin gespannt, was schwieriger ist. Also, dass die Eingewöhnung gut läuft oder dass wir immer rechtzeitig dort sind.
Also, wenn es so läuft wie aktuell, dann stehen wir ja gegen 9 auf alle, wenn wir alle so spät ins Bett gehen.
Das wird leider dann nicht mehr funktionieren. Ja, ab 9 ist die Tür zu.
Ja,
dann
stimmt.
Muss man läuten. Das wird dann der Walk of Shame und jeder weiß, wer spät kommt. Ich hoffe, das braucht man nicht oft.
Hast du früher öfter Walk of Shames gehabt?
In welcher Hinsicht? Beim zu spät kommen?
Ja, der Walk of Shame ist ja quasi, wenn du irgendwo übernachtet hast und dann am nächsten Tag in der Früh, oder? Also
ja.
Das kenne ich, Walk
of
Shame.
Ach so, das ist eigentlich, ja, auch schon gehabt.
Ja, ja oft?
Ganz oft, Sarah, ja. Wöchentlich, wo ich Single
war.
Echt,
oder?
Ja, genau.
Ah.
Du?
Ich nie.
Du nie.
Ja. Ich nie.
Ich glaube, wir haben jetzt beide die Wahrheit gesagt. Okay. Was hat dich beschäftigt?
Wir haben...
Du bist halt so ernst. Du schaust aus wie so eine voll ernste Professorin gerade.
Danke fürs Kompliment.
Ja.
Mich hat beschäftigt mehrere Sachen.
Okay.
Und eine Beobachtung habe ich auch mitgebracht. Na, wir waren am vergangenen Donnerstag auf einem Award eingeladen, schon zum zweiten Mal, dem Tirolerin Award. Also das ist von, die Tirolerin ist ein Magazin bei uns in Tirol, gehört zur Moser Holding, ist eigentlich so der größte Medienkonzern oder einer der größten Medienkonzerne wahrscheinlich eh in Österreich, oder? Die Moser Holding mit Tiroler Tageszeitung gehört ja mittlerweile auch wirklich viel dazu.
Ja, und ich glaube, in jedem Bundesland gibt es das Magazin, aber
ja, sogar,
Tirol ist
eh
das größte, glaube ich.
Die Wienerin wird ja mittlerweile auch, glaube ich, herausgeben, aber ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher. Auf jeden Fall veranstalten die jetzt, glaube ich, zum dritten Mal war dieser Tirolerin Award und letztes Jahr waren wir da auch dabei. Und ich war wirklich letztes Jahr schon geflasht von dieser Veranstaltung. Also generell finde ich, dass sie da einfach was Cooles aufgezogen haben. Also die Location ist schon richtiger Wahnsinn. Das ist in der Hofburg in Innsbruck. Die ist im Riesensaal. Das ist komplett ausgeleuchtet. Da sitzt man dann da drinnen. Und die fragen mich dann da voll oft so, was diese Räumlichkeiten so zu erzählen haben, oder? Da haben früher schon Bälle und Feste stattgefunden und es ist halt voll so ehrwürdig und irgendwie, also letztes Jahr war ich richtig geflasht, irgendwie da dabei zu sein und es sind halt wirklich so hochkarätige Leute aus Wirtschaft und Society, also es ist ja so ein bisschen das Bussi-Bussi-Ding, aber ich finde nicht so extrem, weil ja, ich finde, da sind halt einfach viele UnternehmerInnen dabei und wirklich inspirierende und spannende Persönlichkeiten, die es halt da bei uns in Tirol so gibt. Und heuer waren wir da eben auch dabei. Jetzt war ich so von der Location an sich nicht mehr so krass geflasht wie jetzt letztes Jahr, aber trotzdem war es wieder ein super cooles Event, eine super coole Veranstaltung. Ich bin dann irgendwie auch so dankbar, dass ich da dabei sein darf einerseits und dass ich das dann, ich versuche das immer voll aufzusaugen. Und mich hat dann eigentlich so ein bisschen beschäftigt, weil wir haben auch diese Podcast-Folge gemacht. Ihr müsst nachschauen, welche es ist. Aber ich glaube, sie heißt Hinterm Mond gleich links, wo wir so ein bisschen drüber reden, dass man in Tirol halt einfach so, dass da nichts stattfindet, dass halt irgendwie ja nichts passiert. Und dann habe ich mir aber bei dem Event wieder gedacht, war krass, man ist halt voll in seiner Blase irgendwie auch die ganze Zeit und es findet sehr wohl voll viel statt. Es gibt voll coole Unternehmen auch, die man dann manchmal irgendwie gar nicht so am Zettel hat. Also zum Beispiel auch ist ja ausgezeichnet worden Medel, wo die Gründerin, die Ingeborg Hochmeier, halt einfach wirklich krass innovativ unterwegs ist. Sie haben eh gesagt, über 50 Patente haben die angemeldet. Die seien wirklich fast auf der ganzen Welt irgendwie.
Und Familienunternehmen.
Ist eigentlich ein Familienunternehmen. Sie hat das, glaube ich, mit ihrem Mann zusammen gegründet. Und du merkst halt einfach, also ich hatte wirklich ein paar Mal Gänsehaut dabei, also schon bei der Laudatio, aber wie dann die Personen auch selber gesprochen haben zum Teil. Und ich finde es aber so krass inspirierend, wenn du so Menschen hast, die einfach so ihre Vision gefunden haben und dem dann so nachgehen. Und sie hat ja auch gesagt, sie war, glaube ich, eine der ersten Frauen, die in Wien irgendwie Elektrotechnik oder irgendwas
ja,
in die Richtung
genau, sowas hat
studiert
gesagt.
Hat. Und hat dann halt gemerkt, sie kann mit ihrem Wissen Menschen helfen, die halt einfach nicht mehr gut hören können, und hat dann Produkte dafür entwickelt. Und das ist eigentlich das, worauf Medel aufbaut. Und sie ist eben auch ausgezeichnet worden. Und das war wirklich so, wo ich mir gedacht habe, boah, es gibt nichts Inspirierenderes, als wie Menschen, die irgendwie ihr Ding gefunden haben, damit aber auch anderen Menschen helfen oder irgendwas in der Welt und in unserer Gesellschaft verbessern. Oder fand ich dann auch Hollo, ist auch ausgezeichnet worden, ist auch ein Unternehmen, das war sogar ein Kunde bei uns in der Agentur damals. Ich habe aber nicht auf dem Kunden gearbeitet, aber eben mein damaliger Arbeitskollege. Und auch, dass die immer probieren, eben zum Beispiel einen Culture Coach, also die versuchen total auf Diversität zu achten, die versuchen aber auch die unterschiedlichen Kulturen zu integrieren und dass es da halt im Unternehmen dann einfach ein feines Miteinander gibt und so. Ja. Und dann habe ich echt nur gedacht, oder Darwo als Familienunternehmen ausgezeichnet worden, die ja auch irgendwie riesig sein, so genau genommen. Und da denkst du so, ah ja krass, das sind alles Tiroler Unternehmen und die hat man irgendwie nicht so am Zettel. Oder keine Ahnung, sehr unterhaltsam fand ich dann auch die Videobotschaft vom Gregor Bloeb, der jetzt da in Delft diese Tiroler Volksschauspiel, na, Tiroler
Volksbühne oder sowas, ja.
Schauspiele, glaube ich, so heißt's. Mhm. Ich weiß jetzt gar nicht genau. Aber auf jeden Fall das so aufgezogen hat und dann war da eine Frau dabei, die hat ja dann nur so diese, also eine richtige Brandrede drauf gehalten, eben wie inspirierend es ist, mit ihm zu arbeiten und auch welche Themen sie jetzt aufarbeiten und dass das halt so cool ist, dass da, sie haben über ein Stück gesprochen, wo es eben auch um Missbrauch geht und so. Und es war dann wirklich so, also bei der habe ich auch, wie die geredet hat, habe ich richtig Gänsehaut gehabt und war dann so, ja, es war einfach eine richtig coole Veranstaltung. Und dann, ja, mir gibt es dann irgendwie voll viel, sich ja mit solchen Menschen dann letztendlich zu umgeben. Ich finde, es sind so die üblichen Bussi-Bussi-Charaktere, sind auch dazwischen.
Ja, das
ist eh
da
immer
dazu.
So, wo ich mir dann immer denke, warum sind die ja immer eingeladen, wie schaffen die das? So manchmal ist mir das nicht klar, weil es sind dann wirklich so die gleichen Leute. Aber vielleicht könnte man das ja über mich genauso
sagen.
Was mache ich eigentlich da? Und aber ja, auf der anderen Seite war das dann echt so, dass manchmal so dieses Bewusstsein dafür fehlt, was es halt schon gibt. Und dann ist man halt schnell so auf diesem Mecker-Niveau, anstatt das einfach mal zu sehen, was ja auch bei uns passiert.
Voll.
Vielleicht muss man es jetzt auch relativieren. Entschuldigung, mein Monolog ist gleich zu Ende, weil quasi im Bereich Medien einfach zum Teil wenig passiert.
Genau, ich wollte jetzt auch gerade auf das aussehen. Ja. Also einerseits, weil du gesagt hast, dass man das bei so einer coolen Location macht. Ich finde das auch cool für sowas wie der Hofburg selber, weil viele solche Locations machen voll einen auf Museum und nur quasi für Touristen zugänglich, um das anzuschauen. Aber wie du sagst, das ist ja genau für sowas damals gebaut worden, für Bälle und Empfänge und so. Und das ist doch eigentlich das Geilste, dass das weiterhin für das genutzt wird. Weil wie du sagst, man geht rein und es ist so impressive und ich weiß aber eigentlich keine andere Veranstaltung, die da drin stattfindet. Also wahrscheinlich gibt's mehrere, aber ich glaube, das ist nicht so oft für Veranstaltungen benutzt, wie es sein könnte.
Mhm.
Oder? Also ich weiß, für Filmdreh wird es oft gebucht, ansonsten ist es quasi museumsmäßig zu besichtigen.
Ja,
was
genau.
Ja auch super ist, aber es ist eigentlich genau der Flair, da an Abend innen sitzen, egal welcher Veranstaltung das ist. Ist eigentlich voll cool. Und zweitens hast du eben gesagt, wir leben hinter Mond gleich links. Das Coole ist, das haben voll viele auf der Bühne extra betont, dass es seit Corona ja auch so gar nicht mehr so üblich war, coole Veranstaltungen zu besuchen, weil viele das ja gar nicht mehr machen. Viele jährliche Veranstaltungen oder so sind ja irgendwie mit Corona gestorben und danach nicht mehr reaktiviert worden. Und von dem her waren da alle immer so dankbar, dass so coole Veranstaltungen wie die überhaupt auch nach Corona wieder gegeben hat. Hat es das davor schon gegeben?
Mm-mm.
Eh nicht, oder? Also die haben eigentlich
nach
mit
Covid
in der schwierigsten Zeit angefangen, muss man sagen. Und da war jeder so dankbar, weil im Endeffekt schon jeder voll gern zu sowas hingeht, weil es was Besonderes ist. Es gibt ein super 4-Gänge-Menü, oder?
Ja.
Es sind coole Gäste, coole Hosts und die Themen, die da angesprochen wurden, das ist, glaube ich, eben das, was das Thema, was du vorher angesprochen hast, vielleicht ein bisschen relativiert, weil auch in Tirol passiert voll viel und sie haben halt auch das geschafft, es hat ja, glaube ich, 6 oder 7 verschiedene Awards gegeben, oder? Zu verschiedenen Themen.
Kategorien,
genau.
Ja.
Genau, deshalb haben sie auch viele Bubbles quasi in den Raum gebracht. Und dann ist es auch gut, dass man so interdisziplinär auch wieder mal was mitkriegt. Weil wenn es jetzt nur wieder um Medien ginge oder auf so Festivals wie mir aufgehen, da gibt es Marketingverleihe oder Filmfestivals oder Verleihungen, wo es halt immer ein Schwerpunkt
Verleihe
ist.
Verleihe eben.
Verleihungen, nicht Verleihe. Filmverleihe gibt es auch.
Wo man halt Awards verleihen kann, ausleihen kann.
Da kann man Award ausleihen.
Aber gegen Gebühr nur.
Du weißt, was ich mache.
Sorry, wie man nicht verkneifen kann.
Aber genau das, finde ich, ist bei der Veranstaltung so gut, dass quasi eben Welten aufeinanderprallen, nicht nur Generationen, sondern auch verschiedene Branchen, weil zu dem Thema hast du ja auch was, oder? Und das ist immer so geil. Positiv wie negativ macht man da alle Begegnungen. Mhm. Und das finde ich immer so cool. Ich liebe ja, sage ich öfter, so einen Kontrast, weil wir gehen jetzt auch nicht jeden Abend so fein essen und ziehen uns so schön an, oder?
Doch, ich koche eigentlich jeden Abend so in so einem Kleid. Und also, dann gibt es natürlich ja für die jeden Abend genau. So ein 3-4-Gänge-Menü
ja, genau.
Zu Hause.
Ja, aber das wollte ich da drüber sagen. Das ist cool. Und wie du sagst, es gibt sau viel in Tirol. Und ich habe auch an unserem Tisch hat jemand gesagt, ah, wusste gar nicht, dass Darbo ein österreichisches Unternehmen ist.
Ja.
Weil jeder kennt es vielleicht von
der Fernsehwerbungen,
Werbung.
Ja.
Mega Fernsehwerbungen haben die immer gemacht und von den kleinen Marmeladendinger, die es in Hotels eigentlich international gibt. Deshalb, glaube ich, wissen manche vielleicht gar nicht, dass das ein Tiroler Familienunternehmen ist. Ja. Außer man sieht es, wenn man vom Zug in Stans vorbeifährt. Aber ansonsten kann man das ja auch gar nicht wissen, wenn man nicht mal ein bisschen recherchiert. Und von dem her eben sau cool und ich hätte gern, dass es mehr solche Dinge gibt. Ja, die so quasi verschiedene Bubbles, die ja für sich immer irgendwie klein sind, die zusammenbringen, ist immer geil.
Mhm. Na voll, also wie gesagt, ich finde auch, mich hat dieser Abend total inspiriert und wirklich spannende Persönlichkeiten und Menschen dabei. Oder auch die Glockengießerei Grasmeier ist ja ausgezeichnet worden. Und das ist auch so witzig, weil ich dann anders überlegt habe, was für ein spannendes Geschäftsmodell. Er hat doch dann eh noch auf der Bühne gesagt, so der Kirchenmarkt in Mitteleuropa ist halt schon ein bisschen gesättigt.
Ja, anstatt da so viel Konkurrenz geben.
Aber. Und in China bauen sie jetzt gerade aber voll für Kirchen. Da habe ich gedacht, aber was für ein interessantes Business und auch diese Handwerkskunst ja dahinter. Also das war wirklich höchst interessant. Und wie du sagst, dieses die eigene Bubble mal wieder zu verlassen und sich dann euch klar zu machen, was es auch alles gibt. Und das hat mir aber dann wieder so erinnert an unsere Podcast-Folge, wo man halt auch gleich irgendwie wieder so gemeckert hat und gesagt hat, hey, irgendwie bei uns findet nichts statt, es finden wenig Veranstaltungen, ja. Es gibt irgendwie so wenig. Aber es war vielleicht mehr wirklich so auf diesen Medienbereich bezogen. Und deswegen,
ja. Und ich glaube, jede Branche für sich hat immer irgendwas zum Jammern. Aber ja man muss halt auch was tun. Also ich finde, nach so einer Veranstaltung bin ich oft eher wieder motiviert bei den Projekten, die man ja selber hat, wieder Gas zum geben, weil ja, man sieht einfach, was alles entstehen kann.
Mhm, voll.
Man, klar ist ein Unterschied, irgendwo bei Null anzufangen oder ein Familienunternehmen in dritter Generation weiterzuführen, aber es ist, hat alles Vor- und Nachteile.
Man muss es auch erstmal schaffen, dann ein Familienunternehmen weiterhin erfolgreich in die Zukunft zu führen mit allen Herausforderungen und so, aber ja klar ist es leichter oft, wobei leichter in einem Familienunternehmen war es ja nicht, weil Nein. Das kann auch sau herausfordernd sein.
Und in der Rede war ja auch ein Hotel aus Seefeld, oder? Der hat das auch witzig gesagt. Er hat gesagt, unser Areal ist zum Glück groß genug, oder? Da kann man sich gut aus dem Weg gehen.
Ja, das war auch. Also es waren echt charismatische Menschen da auf der Bühne. Cool. Und das ist auch so witzig zu beobachten, dass manche halt, die wirklich, die lieben dieses Scheinwerferlicht und die gehen da auch drin auf und können wirklich dann charismatisch sein. Und manche, da siehst du an, die kriegen diesen Award und die möchten am liebsten flüchten. Also, oder da, die finden es dann zwar cool, dass sie ausgezeichnet werden, aber die sind froh, wenn das alles vorbei ist und dann wollen sie wieder ihr Ding machen und mögen das halt überhaupt nicht. Also das ist auch voll spannend zum
Beobachten.
Vielleicht
gibt es ja irgendwann mal Kategorien, wo mir vielleicht passen würden. Vielleicht irgendwas Medienfilmmäßiges. Vielleicht hört uns ja jemand.
Das war jetzt ein Hint, glaube ich. Na, was, du hast vorher noch gesagt, es treffen da ja immer unterschiedliche Generationen aufeinander und das war ja dann bei uns auch so. Und dann kommt halt irgendwann so, ja, was macht ihr eigentlich? Dann bei dir, finde ich, ist es eh nur so Filmproduktion, das lässt sich noch einigermaßen gut erklären.
Auch
dann,
schon schwierig.
Auch schon schwierig, weil dann fragen wir da, und du filmst so, na, er filmt nicht, aber...
Ja.
Aber es ist nur so, und dann kannst du, ich finde es immer so witzig, dann zu beobachten, wie du zuerst immer probiert hast, das nur so zu droppen. Ah, ja, wir haben jetzt da ein Projekt da am Wörthersee gefilmt und dann ist
die
Person.
Ist.
Ja, da ist die Person aber nicht drauf eingestiegen und du hast dann nur 4-5 Mal hast du wirklich wie so den Köder so rübergeworfen und dann beim 5. Mal hast du gedacht, so, jetzt erzähle ich es einfach.
Ja, weil er Kärntner ist und er hat genau als vom Millstättersee gewesen. Es hätte thematisch voll passt, aber ja, gibt ja auch Leute, so die einfach nicht nachfragen, was du machst.
Ja, aber das war dann so witzig zu beobachten, weil ich dachte, wann kannst du jetzt endlich mal sagen, wann kannst du endlich von deinem Projekt erzählen? Ja, und irgendwann bist du all in gegangen, hast du gedacht, boah, lange ist nicht mehr Zeit, jetzt erzähle ich es.
Nein, normal geht man halt dann zum nächsten bei der Veranstaltung, aber da ist man halt an den Tisch gefesselt für den ganzen Abend und man muss mit den Leuten um sich Konversation machen. Und wenn irgendwann die Themen ausgehen und du zum dritten Mal aufs Klo gehst und nicht da allein sitzt, dann fange ich halt Quatschen an.
Voll viele Preisträgerinnen, also Frauen, die einen Award gekriegt haben, habe ich am Klo getroffen. Das war auch noch
spannend.
Witzig zu beobachten. Da habe ich dann noch eine Beobachtung, also nicht so die, das kann man falsch verstehen, also nicht so die Frauen, die einen Award kriegen, aber so generell. Na, generell habe ich da eine Beobachtung. Aber, na, was ich sagen wollte. Und dann kommt es halt so zum Thema, ja, was machst du? Und mittlerweile, das habe ich mir ja antrainiert, dass ich sage, ich bin Influencerin. Das hat mir ja wirklich Jahre gekostet, dass ich mich traue, sozusagen das wirklich so auszusprechen, dass ich nicht sage, ich bin sowas wie eine Influencerin oder ich habe eine kleine Social-Media-Agentur. Also ich mache mir in meiner Vorstellung oft dann extrem klein. Also das versuche ich schon, da bewusst zu sein und das einfach nicht zu machen. Da, und trotzdem, ja.
Darf ich kurz was sagen? Ich bin ja eigentlich so der Understatement-Typ, aber manchmal bei manchen Personen muss man absichtlich ein bisschen outgoing sein, damit sie, weil die sind oft so resistent gegen Geschichten anderer Leute und sind sowieso von nichts mehr beeindruckt, egal was das ist. Manchmal muss man das Leid irgendwie einpressen, damit sie da überhaupt zuhören. Weißt du, was ich meine?
Ja, das kannst du recht gut, finde ich. Mir fällt sowas dann voll schwer und ich würde dann eher lieber flüchten und mir denken, okay, gut, wir reden halt einfach nimmer. Ich bin nicht deine Person, du bist vielleicht nicht meine Person, okay, passt. Ja, ja, und dann, wir saßen dann da halt und dann kam es halt eben zu dem, ich bin Influencerin und ich habe eine Social-Media-Agentur und und dann ist halt, ich merke das einfach wirklich, die waren einfach in, wie soll ich sagen, in soliden Jobs, lassen wir es einfach mal so stehen.
Ja, traditionell und...
Genau, aber halt auch angesehenen, soliden Jobs in Führungspositionen, Bade. Und wenn du dann kommst und sagst, du bist Influencerin, das ist wirklich so, ab dem Moment, und ich glaube, ich bilde es mal auch nicht ein, dass es irgendwie wie so ist, so... Ja, das Ansehen meiner Person sinkt um gefühlt 10 Punkte, finde ich.
Boah, glaube ich nicht, das schätzt du falsch ein.
Na, es ist schon so dieses nachher wieder das Interesse, wo man dann merkt, es wird dann zwar schon nochmal nachgefragt, es war ja dann auch ein paar Fragen, wie ist das und das klingt eigentlich total anstrengend. Es war dann nicht so, dass das Gespräch beendet war, gar nicht da, aber ich merke einfach so ein bisschen, dass es nach wie vor einfach belächelt wird. Dieses, ich bin Influencerin, das doch, es sure. Man kann sich einfach nach wie vor, glaube ich, wenig unter diesem Job vorstellen und was es genau bedeutet. Und ich spüre dann da schon so ein bisschen wie so eine Abwertung. Also hätte ich jetzt gesagt, ich bin Inhaberin oder Geschäftsführerin von einer Social-Media-Agentur und hättest ich lasse das nur so
können,
stehen,
stimmt,
habe ich ja gesagt. Ich habe aber zuerst bewusst, das mache ich mittlerweile bewusst, dass ich sage, ich bin Influencerin. Und ich habe dann auch gesagt, wir haben einen Podcast und wir haben unterschiedlichste Projekte und ich habe eine Social-Media-Agentur.
Echt? Ich mache das immer abhängig von, je nachdem, wer da sitzt.
Nein, mache ich nicht mehr.
Mit was du, weil wir machen ja zum Beispiel zwei Sachen, den Filmservice und die eigene Produktion und je nachdem, was gerade besser passt, kann man ja mit dem anfangen, oder? Wahrscheinlich, um ihnen das verständlich zu erklären, was du machst, wäre vielleicht Inhaberin von einer Social-Media-Agentur besser gewesen. Aber ich glaube, es ist nicht so tragisch.
Ich mache es mittlerweile einfach so, dass ich wirklich sage, ich bin Influencerin und ich versuche das auch. Und dann ist es bei mir schon wieder so ein bisschen aufgekommen, dieses Thema. Also wir haben dann natürlich ja drüber geredet. Ich komme dann ganz schnell in so eine Rechtfertigungsposition rein, dass ich dann halt so anfange eben, ja, was man halt alles erkennen muss, was das halt mit sich bringt. Und das ist, also es war ja auch das ehrliche Interesse ihrerseits da, dass es natürlich, es klingt anstrengend und ich sage, ja, es ist auch anstrengend. Es ist extrem schnelllebig, die Plattformen verändern sich, man muss da eigentlich voll mitgehen und sich ja immer weiterentwickeln, immer wieder andere Themen suchen. Man ist extrem abhängig eben von diesen Algorithmen und den Plattformen und so. Also war ja dann eigentlich ganz ein interessantes Gespräch. Aber ich habe dann schon gemerkt, dass ich halt eben so, ja, wie in die Rechtfertigungsrolle eben komme. Und dann habe ich eben vor ein paar Tagen dann auch noch eine Story von Influencer-Kolleginnen gesehen, wo es eben um das geht, dass das Ganze, warum wird das Ganze belächelt? Und es hat ein bisschen was damit zu tun, dass man es nach wie vor nicht für voll nimmt, weil es so ein frauendominiertes Business ist und weil halt irgendwie Make-up oder Tanzen und Mode und so, das wird in erster Linie mal nicht so ganz für voll genommen. Schon gar nicht, wenn es eben im Social-Media-Kontext ist. Wie viele Frauen, die halt Social-Media machen, sich da aber voll krasse Businesses aufgebaut haben und einfach richtig viel Geld verdienen, weil es einfach Werbe, also die Werbe, wie sagt man denn, Möglichkeit unserer Zeit ist, oder? Es wird ganz viel Etat von Fernsehen, Radio und so weiter geht weg und geht Richtung Online und Social Media und eben auch Influencer-Marketing. Und das sind dann eben quasi diese Personal Brands, wo es wichtig ist, eine Community dahinter zu haben. Und das hat man sich in der Regel über Jahre wirklich mit jedem Tag präsent sein, jeden Tag posten, hat man sich das aufgebaut. Und dann finde ich es auf der anderen Seite auch wieder krass, wenn es dann im Endeffekt belächelt wird, weil ich habe auch ein Business mit zwei Mitarbeiterinnen. Aber stört
dir das wirklich immer nur, dass das belächelt wird von der älteren Generation?
Bisschen schon, weil es irgendwie auch so ist, dass man interessiert sich dann ja eigentlich auch nicht für diesen neueren Bereich. Und es ist dann schon so, es hat ja ein bisschen das Thema, dass es halt frauendominiert ist und immer Dinge, die frauendominiert sein, werden in der Regel eher belächelt. Das ist einfach so.
Ja.
Und das habe ich da halt auch zum Teil wieder so rausgespürt. Und,
aber das ist wie bei allem, oder? Jetzt ist so KI im Kommen und voll viel sträuben sie auch dagegen, bis halt dann über 90% das nutzen und nutzen müssen und dann muss auch der Rest aufspringen. Und das dauert halt immer ewig, oder?
Voll, also.
Gleich wie damals, wo es die Dampflok gegeben hat und dann.
Das ist genau das gleiche Beispiel. Die Leute
gemeint haben, es wird immer Kutschen geben. Aber schon das Gleiche. Es dauert halt immer eine Zeit.
Es dauert voll, aber es ist voll anstrengend, wenn du in dieser Rolle.
Aber dann nimm halt die das annehmen zum.
Ja, aber sieh doch diesen Kontext. Du bist dann auf dieser Veranstaltung und du kommst halt dann gleich in diese Rechtfertigungsposition irgendwie ein bisschen rein und versuchst die dann halt quasi für das. Und man merkt halt einfach, dass das Ansehen oder so, oder wenn man sagt, man ist Influencerin, dass es dann irgendwie so, es ist negativ behaftet einfach.
Ja, aber da war auch teilweise, glaube ich, einfach wieder der Generationen-Clash, weil neben uns war einer, oder, der sich beim Konzert von der Ann-Kathi Keul die Ohren zugehebt hat. Weil es ihm zu laut war und die zu viel geschrien hat.
Ja, total, das ist ja
auch. Obwohl sie mega gut ist.
Voll, eben. Aber also, ja, wie gesagt, das ist ja auch spannend, die Generationen, die dann aufeinandertreffen. Ich wollte eigentlich auf das aussehen, dass vielfach frauendominierte Dinge, man kann das Ganze umlegen auf Taylor Swift, oder? Dass ganz viele dann einfach sagen, das ist so ein Scheiß. Unter anderem vielleicht auch du, der dann sagt, da ist kein einziges Lied gut. Ja, passt ja, aber du musst die Musik nicht gut finden. Ich sag aber
ja, deswegen sage ich, ist impressive. Dasselbe gilt für mich für den Ed Sheeran, der dachte mir auch kein Lied, obwohl der Weltstar
voll
ist.
Ja, aber eben wie gesagt, dass frauendominierte Dinge oft belächelt werden. Ja. Ja.
Ich glaube, man muss gar nicht immer auf Frauen-Männer-Ding überbrechen, sondern einfach manche neue Sachen.
Ja, aber auch vielfach Dinge, die Frauen machen.
Okay, ja,
das ist einfach
schon
so. Wenn eine Frau sich mit Make-up irgendein Business aufgebaut hat, dann wird das am Anfang wird das nicht ernst genommen. So ein bisschen, was ist denn das? Das ist ein bisschen Schminken, das ist ein bisschen Tanzen, das kann man ja nicht für voll nehmen. Das ist oft so.
Ja, vielleicht. Ja, na, weiter. Ist auf jeden Fall so. Okay.
Das war das. So nochmal Beobachtung scheren.
Bitte. Hat es mit mir immer zu tun?
Nein, gar nicht. Und zwar, das ist jetzt, eigentlich ist es ein bisschen intim, aber ich mache ja gerade bei einer lieben Freundin von mir Physiotherapie. Also die ist Physiotherapeutin und Osteopathin. Und wir haben uns meinem Beckenboden angenommen. Ich habe das eh schon ab und zu erwähnt, dass eben durch die Zwillingsschwangerschaft oder generell in der Schwangerschaft leidet der Beckenboden. Und der Beckenboden ist ein sehr wichtiges Thema, übrigens auch für Männer. Sei es, dass man im Alter kann man dadurch zum Beispiel Blasenschwäche entwickeln, aber auch die Qualität der Orgasmen entscheidend. Wenn der Beckenboden stark ist, dann hat man angeblich auch bessere Orgasmen.
Auch als Mann?
Auch als Mann.
Mhm. Deshalb, sie hat uns ja einen Tipp gegeben, gell, für eine Übung.
Zum Beispiel. Und eben, ich trainiere gerade mit ihr und ein Ding ist eben zum Beispiel auch beim Wasserlassen, also wenn man aufs Klo geht, dann ist mir aufgefallen, dass man ganz oft das rauspresst, weil man eben hat, also ich kann jetzt wieder nur von mir und von Frauen, oder? Weil meistens sind die Klokabinen so, dass man das irgendwie, da ist unten ein Spalt und oben ein Spalt und du hörst halt das.
Also man will es schnell hinter sich bringen.
Genau, und dann wird es gepresst und wie schlecht das ist. Und dann ist mir jetzt mal auf Klo aufgefallen, wie viele Frauen da wirklich volle pressen. Und du solltest die eigentlich hinsitzen und aufrecht, also ganz gerade sitzen. Du sollst auch nicht vorgebeugt sein. Also ich plapper das jetzt weiter, was mir meine Physiotherapeutin da empfiehlt. Du sollst ganz aufrecht sitzen, weil dann quasi ist irgendwie die Harnröhre, glaube ich, irgendwie gerade und kann leicht sich entleeren. Und du sollst es eben nicht mit Muskelkraft aus dem Beckenboden pressen, weil dann baut man irgendwie zu viel Druck auf. Keine Ahnung, ob das jetzt richtig ist, aber auf jeden Fall wäre es viel besser, einfach sich zu entspannen und locker lassen. Nur dann dauert es einfach entsprechend länger. Da musst du halt einfach nur drinnen lassen. Bitte?
Man hat ja da keinen Stress, oder?
Ja, keine Ahnung. Also, aber ich kenne das auch, dass ich mir denke, ja, ich muss jetzt aufs Klo und wahrscheinlich habe ich es mir eh schon 5-mal verhebt, weil ich vorher keine Zeit gehabt habe und dann wird das rausgepresst, dass man schnell wieder fertig ist
das
und geht wieder.
Das ist auch das, was ich bei dir manchmal sage. Es klingt so, ja, als würde da ein Dampfstrahler reinsprühen. Es klingt so, als würde es in alle Richtungen spritzen. Wirklich. Das frage ich mich eh immer danach.
Das hat sie jetzt ja auch gesagt, ich darf nicht pressen, du musst einfach nur locker lassen, das versuche ich jetzt zu üben und es ist echt nicht leicht.
Ich sage unsere Mädels jetzt mal am Klo, bitte lasst euch Zeit, weil die eine fängt auch schon an. Die hält erstens ewig lang zurück und dann sagt sie, ich presse beim Bauch und dann presst sie es mit Fingerkraft nur mit
das
raus.
Das hat sie aber nicht von mir.
Ja, ich weiß nicht. Nein, wahrscheinlich nicht unterbewusst schon.
Nein, aber echt, es war wirklich interessant auf dieser Veranstaltung. Das habe ich dann beobachtet und habe gedacht, so holla die Waldfee. Also da, ich bin nicht die einzige Frau, die den Zugang dazu hat. Ja, man okay. soll sich auf der Toilette Zeit lassen. Liebe Grüße von meiner Physiotherapeutin und danke an der Stelle. Ja, das war meine Beobachtung.
Sehr cool. Ich habe auch eine Beobachtung, bevor wir jetzt zum Thema kommen, wo wir eh schon fast angeschnitten haben. Bei manchen eigentlich negative Posts oder die irgendwie traurig sind oder so, fühle ich mich immer komisch, wenn ich sie like. Zum Beispiel, wenn irgendwie eine Tragödie ist und ein Nachrichtendienst das postet, dann like ich oft nicht, weil ja das, oder zum Beispiel ein Terroranschlag, ist ja komisch, wenn man das dann liked, oder? Weil man findet ja eigentlich nicht gut. Wie fühlst du dich über sowas?
Du likest ja quasi die Schlagzeile an der Nachrichtenseite, oder? Du likest ja nicht aber den Post von dem...
Na, aber meine Beobachtung ist eben, positive Posts im ähnlichen Größenordnung haben dann mehr Likes wie negative Posts, weil es, glaube ich, manche Leute ähnlich geht wie mir. Siehst du da gar keinen Unterschied? Du likest es einfach, wenn es relevant ist.
Es hat
für mich
ja
dann like ich sowas Positives und ich like dann so einen Bombenanschlag oder sowas nicht gern.
Da hat's, wenn ich hoffe, das ist jetzt keine Falschinformation, aber ich erinnere mich, dass Instagram einmal überlegt hat, einen Unlike-Button zu testen.
Ja, das ist heavy. Ja.
Genau, und das hat man dann aber nicht gemacht, weil das ja quasi, wenn das auf jedem Post, und dann kann jetzt irgendein stinknormaler Post und dann kann ein Leute das unliken, das ist ja, kann mental und psychisch auch sehr belastend sein.
Bei YouTube gibt es das ja.
Ja, genau. Aber du siehst nicht die Anzahl. Also ich glaube, es ist nur, es gibt diesen, du kannst ihn drücken, aber es steht dann nicht da, wie viele Leute auf Unlike gedrückt haben. Irgendwie so ist es bei YouTube.
Ja.
Und ich glaube aber, das war damals die Überlegung. Aber ich finde, das ist dann eher sowas wie, ja, ich habe das wahrgenommen oder ich habe es zur Kenntnis genommen. Ich habe lustigerweise vor ein paar Jahren, das war dann auch so eine ähnliche Situation, wo man dann mal Nachrichten gekriegt hat, so quasi, ja, eben Wahlergebnisse oder ich weiß nicht mehr, was die Schlagzeile war. Und dann hat mir mal jemand geschrieben, krass, dass du das likest.
Eben, genau.
Und
das
dann,
ist doch dann
war ich irgendwie so, ja, weil ich es quasi zur Kenntnis genommen habe und mich mit dem auseinandergesetzt habe, weil ich es gelesen habe und deswegen lasse ich quasi mein Like da für diese Nachrichtenseite.
Genau, das ist genau meine Beobachtung gewesen. So, ich glaube, manche Leute glauben dann, du
likest
mal,
den
du,
Fakt, der
genau,
da drin steht.
Du korrelierst mit dem, mit der Aussage.
Femizid in Wien, like.
Ja, genau, so. Zum Beispiel, oder? Aber eigentlich likest es ja, weil quasi damit kriegt es mehr Reichweite, weil es ein wichtiges Thema ist. Heißt nicht, dass du das cool findest, dass das passiert ist. Ja, ja. Gibt es eigentlich keine Lösung, oder? Jeder wird das ein bisschen anders interpretieren. Eher so die Reaktionen dazu ja geben, also, so wie es bei Facebook dann irgendwann eingeführt worden ist, oder?
Ja, das finde ich aber auch anstrengend.
Ja, ich weiß, ja.
Aber da finde ich es ja, du likest quasi den Fakt, weil du es ja zur Kenntnis genommen hast, finde ich.
Ja.
Und es wäre ja was anderes, wenn quasi jemand, der das für diese negative Schlagzeile oder was, keine Ahnung, bleib mal bei dem Beispiel Terroranschlag, wenn quasi dieser Terrorist einen Post absetzt und sagt so, und dann liked man
klar.
das.
Klar,
das
ist ein Unterschied.
Komisch.
Aber egal, es gibt ein paar Leute, die denken also wie ich und ich scroll dann meistens, ich lese es und scroll aber weiter ohne Like.
Ja, voll. Ja. Aber ich finde halt für eben das die Nachrichtenseite ist es ja auch voll wichtig, wenn es keiner liken würde, dann würden die keine Sichtbarkeit haben. Und genau. Deswegen like ich solche Beiträge dann auch.
Ja, vielleicht like ich wieder mehr negative Schlagzeilen. Macht Sinn, weil dann werden sie ja mehr
gehört. Auf der anderen Seite ist ja auch die Frage, wenn du mit diesen Postings interagierst, dann fütterst du den Algorithmus, dass du quasi mehr diese Art Schlagzeilen in deinem Feed haben willst. Und meistens muss man halt leider sagen, seien es negative Nachrichten, die halt dann die Reichweite haben und die ja immer wieder angezeigt werden. Das heißt, du konstruierst da so ja auch quasi deinen, oder du fütterst deinen Algorithmus und kriegst halt dann immer mehr davon angezeigt. Das ist halt auch so ein Ding, was man eigentlich wissen muss, dass wenn ich da viel damit interagiere oder kommentiere, oder es reicht ja auch schon, dass du das Scrollen stoppst und das liest, weil das checkt der Algorithmus natürlich auch. Und das ist eine Form von Interaktion dann mit diesem Beitrag.
Ja, also soll man eigentlich schon mit seinen Interaktionen bedacht umgehen. Ja.
Voll. Ja. Ich finde zum Beispiel auch, wenn wir schon bei dem Thema wieder sind, da muss ich manchmal schmunzeln, dass manche Menschen halt so unbewusst auch Social Media verwenden. Und mich triggert das dann, wenn du als Creator einen super aufwendigen Beitrag machst. Also zum Beispiel, ich habe jetzt vor kurzem so ein Tutorial gemacht, wie mit ChatGPT mir da so eine Farbanalyse. Und es war echt, also es hat einfach eine gewisse Zeit gedauert, das aufzunehmen, sich vorher das Skript zu überlegen, das Ganze zu schneiden und so weiter. Und da kriegt dieses Ding sau wenig Likes. Und im Verhältnis dazu fast gleich viele Leute speichern sich das ab. Mhm. Und dann speichern sich die Leute das aber ab und liken es dann aber nicht da. Und das ist auch oft so, wo ich mir dann denke, like's doch einfach.
Das hast du schon mal gesagt, ja. Und ich habe mir das, weil du das schon mal gesagt hast, angewohnt, wenn ich mir zum Beispiel, wenn ich ein Rezept, das ich nie nachkoche, mir speichere.
Deine Rezepte sind ja übrigens so komisch. Also das, sowas könnte man mal eigentlich auf unserem Instagram-Channel Liebreiz und Extreme könnten. Übrigens, bitte folgen. Ihr müsst uns alle folgen. Das sind sau wenig Follower.
Ja, Channel, ich folge aber kein einzigen Channel.
Was, Channel?
Channel.
Nein, ich meine jetzt nicht Channel, unserem Kanal, unserer neuen Seite, unserer neuen Podcast-Seite. Okay. Aber da könnte man mal deine extrem eigenartigen Rezepte, die du dir abspeicherst. Das letzte Mal, wir haben einen Kohl gekauft, das muss ich auch noch schnell erzählen. Mhm. Also es ist ja gerade so Kohlzeit. Und wie heißt denn das? Schon Kohl, oder? Nein, in Deutschland sagt man Kohl. Nein, nicht Blumenkohl. Ein Kraut, ein Kopfkraut, sagt man in Österreich halt.
Kraut.
Ich bin ja halbe Deutsche, deswegen fallen mir manche Begriffe da nicht ein. Und dann war das, dass jemand das mit einem Akkubohrer ausgehöhlt hat, das dann mit irgendeiner Fülle. Und dann, das war dein Rezept gewesen, was ich mit diesem Kohlkopf kochen sollte. Ich war so, fix nicht, Steff. Aber da könnten wir mal auf unserem Instagram-Account, könnten wir noch mal ein paar deiner
genialen Rezeptideen
teilen. Ja.
Okay. Aber ist eine coole Beobachtung eigentlich, oder? Ja. Wir haben ein Thema mitgebracht heute, Gender Health Gap. Und wir sind sogar auf zwei Wege auf das aufmerksam geworden. Ich erzähle zuerst meinen Weg. Mhm. Wir haben in der Film ist da mit jemandem geredet über meine Radeltour nach Cavallino. Und dann hat eine gesagt, dass sogar beim Rennradsport der Gender Health Gap voll auffällig ist, weil es keine richtig guten Frauen-Rennradsattel gibt. Weil die meisten Studien, die es dazu gibt und der Rennradsport seit Jahren halt eigentlich männerdominiert ist, gibt es eigentlich keine, oder mittlerweile schon vereinzelt, aber nicht so ein gutes Angebot an Rennradsattel für Frauen. Weil die ja also ein breiteres Becken unten haben und deshalb haben sie oft mehr Taubheitsgefühl beim Schambein. Und das ist natürlich, wenn man Profisportlerin ist, voll scheiße. Ja, also ich bin ja 16,5 Stunden auf dem Sattel gesetzt. Ich hätte erstens auch einen besseren Sattel haben können, aber ich glaube, das macht sau viel aus. Mhm. Ja, schon dafür, du wärst da taub nach 2 Stunden, musst aber 4 Stunden fahren. Nicht cool. Und das hat uns zu dem Thema heute geführt, weil da haben wir schon einmal ganz kurz drüber geredet. Und heute hätten wir so ein paar Themen, wo wir das einmal aufgreifen könnten. Aber das ist zum Beispiel nur ein so Randerscheinung von dem Thema, wo einfach voll wenig, was Frauen betrifft, dann an irgendwas geforscht wird, weil es gibt ja quasi schon einen Markt, es gibt Rennradsattel, na, kauft halt auch eine Frau so an und vielleicht ist der gar nicht anatomisch gut passend. Genau.
Ja, voll. Ich bin mich beschäftigt dieses Thema auch schon länger. Ich habe das eh schon mal geteilt, da gibt es auch das gute Buch Invisible Women, wo es eben auch genau um das geht und ich habe das gar nicht glauben können. Also sei es eben der Fakt, dass Dummies für die Crashtests für Autos, die gibt es, glaube ich, jetzt seit 22 oder 23, aber wirklich, ich glaube, seit ein oder zwei Jahren ist es verpflichtend, dass diese Crashtests wirklich mit weiblichen Dummies durchgeführt werden. Davor waren es einfach also Abbildungen des männlichen Körpers, aber halt in kleiner, also einfach die Körpergröße angepasst. Aber es waren weder die Proportionen oder, also es ist anatomisch überhaupt nicht auf den weiblichen Körper eingegangen worden. Und deswegen hat statistisch sind Frauen tendenziell öfter bei Autounfällen verunglückt. Dann gibt es das Thema mit den Herzinfarkt-Medikamente. Also da gibt es einfach voll viele Themen, wo mittlerweile einfach aufgezeigt wird, dass einfach in der Medizin da einfach eine Riesenlücke ist und dass ganz viel Forschung einfach nur an Männern durchgeführt worden ist. Und bei mir war es ja eben auch, wir waren am Wochenende auf der ersten Vernissage unserer Freundin von der Annalena Tuschel. Wir haben ein Podcast-Interview mit ihr gemacht. Sie leidet an Endometriose und Adenomiose und hat eben da die Diagnosen gekriegt und ist selber Fotografin und hat eben versucht, die Schmerzen, also die Endometriose-Schmerzen von Frauen bildlich darzustellen und festzuhalten. Und eben diese Ausstellung gibt es jetzt, also es gibt jetzt auch noch ein paar Stops, vorwiegend jetzt in Tirol, aber ich glaube, es ist ja geplant, nächstes Jahr in München und so. Und die hat sie eben am Wochenende das erste Mal ausgestellt und da ist es ja genauso. Es hat dann sogar ein Professor, ein Gynäkologe war zu Gast, ist auch ihr behandelnder Arzt und der hat in Hall in Tirol eben dieses Endometriosezentrum jetzt aufgebaut und gegründet und das ist so einer der wenigen oder der ersten, die halt quasi sich dem Thema wirklich annehmen, die das ernst nehmen, die ja die Schmerzen der Frauen ernst nehmen, weil gerade bei Endometriose ist es ja auch so, dass ganz viele Gynäkologen halt einfach zu wenig geschult sind und einfach sagen, ja, ist normal, das sind Regelschmerzen, so ja, habt ihr nicht so.
Betrifft eine von 10 Frauen, hat genau. Er gesagt.
Und eben auch, dass die Diagnose zwischen, was hat er gesagt, 7 bis 10 Jahre
genau,
dauert.
Im Durchschnitt 7 Jahre, bis die Diagnose da ist quasi.
Genau.
Bis man es zuordnen kann.
Und das ist ja auch so, wo man sich dann einfach fragt, wie gibt's das, dass so viele Frauen drunter leiden, aber es eigentlich so wenig Forschung, so wenig Therapiemöglichkeiten und vor allen Dingen auch so wenig MedizinerInnen gibt, die sich dem Thema angenommen haben oder die das ernst genommen haben. Mhm. Und also so viele Frauen, die eben auch unter Endometriose leiden, die berichten halt dann darüber, dass es halt immer geheißen hat, das ist normal, das sind Regelschmerzen, das hat jede Frau. Das ist halt nicht normal, oder? Und auch wenn man sich da anschaut, wie die Schmerzskala einfach raufgeht, dann ist es halt auch was, ja, wo viel zu lange einfach nicht hingeschaut worden ist oder wo man gesagt hat, ach, das sind Frauen, das sind wieder hysterisch.
Es ist ja bei der Vernissage, bei den Bildern waren die Darstellerinnen oder Models halt quasi, die ja echt betroffen sind. Es waren jetzt ja wirkliche Betroffene, haben sich da ja freiwillig gemeldet und die haben aus dem Text überall gelesen auf der Seite. Die haben immer quasi beschrieben, wie sich das bei denen anfühlt und anhand von dem haben sie probiert, das bildlich darzustellen. Also die eine sagt quasi, es ist wie wenn Nägel in ihrem Oberschenkel sind, also von Unterbauch bis Knie. Als wären Nägel unter der Haut.
Mhm.
Und dann hat sie das so dargestellt. Und es ist ja auch das Schräge. Und das ist, glaube ich, auch das Schwere für Ärztinnen und Ärzten, das echt symptomatisch dann zu verorten, weil es bei jeder anders war oder anders beschrieben wird. Die eine hat den Schmerz ausstrahlen in die Beine, die andere im Bauch, die eine am Rücken, die eine irgendwie am ganzen Körper.
Ja, der
und es
Arzt
fühlt sich
hat sie sogar
jeden
gesagt,
anders an und das ist ja das Schwierige.
Dass PatientInnen mit Endometriose, dass dann sogar diese Ablagerungen zum Teil bis im Gehirn sein können und dass es halt, es ist unfassbar schwer zu diagnostizieren, aber trotzdem ist einfach Fakt, dass da nie wirklich, also er hat es eh so richtig gesagt, für Krebspatienten, da gibt es einfach eine Lobby dahinter, da wird viel geforscht und so weiter. Bei Endometriose ist das einfach nicht so. Also da gibt es noch keine Medikamente oder es ist halt voll schwierig, weil das einfach irgendwie wirklich jetzt gerade ein neuer Bereich ist, der irgendwie neu sich aufgetan hat. Und deswegen schaut man da gerade erst zum ersten Mal hin. Aber ich finde es einfach so krass, wenn man dann halt einfach von Betroffenen Frauen einfach hört, die Leidensgeschichte und der Leidensweg und dass du halt nie, das finde ich halt das Schlimmste, dass die nie ernst genommen worden seien.
Genau,
einfach.
Also ein bisschen traurig eigentlich, dass man quasi einen wirtschaftlichen Markt dafür schaffen muss, damit das Thema irgendwie größer wird, oder? Wie du sagst, da muss jetzt halt mehr Forschung betrieben werden, damit es ein Medikament gibt, das da hilft, Und dann, glaube ich, geht es erst wirtschaftlich ab, weil dann gibt es ein Lobby und erst dann.
Ja, dann sieht halt der Pharmakonzern
halt so.
Wahrscheinlich genau. Irgendwie die Möglichkeit ja, da.
Traurig ist es, aber anscheinend läuft es auch in der Medizin so. Und es sind halt eben die zwei Sachen. Einerseits wenig geforscht bis jetzt und andererseits halt auch die richtig schwierige Diagnose, wie er gesagt hat. Mhm. Aber gut, dass das mehr und mehr Aufmerksamkeit kriegt. Und ich habe mir auch noch andere Sachen dazu ausgeschrieben. Also wie du gesagt hast, eben so kardiovaskuläre Erkrankungen, die bei Frauen einfach ganz andere Symptome oft haben. Oder bei Herzinfarkt, wir haben im Zivildienst gelernt, Ausstrahlung, linker Arm und so. Es ist bei Frauen kann das ganz anders sein. Das kann gar nicht so unbedingt Brustschmerzen sein, sondern auch im Oberbauch die Schmerzen dann häufiger sind.
Oder im
bei
Rücken,
einem Herzinfarkt.
Oder? Ja, und eben. Übelkeit, ja.
Genau, also eigentlich auch das, was wir im Zivildienst gelernt haben, betrifft hauptsächlich männliche Symptome.
Ja.
Wenn eine Frau am Boden liegt und sagt, sie hat so Oberbauchschmerzen, dann weiß ich nicht, wie viele Leute, die so Ersthelfer sind, an einen Herzinfarkt denken würden. Und dann fragst du vielleicht die Frau, hast du Schmerzen im linken Arm? Dann sagt sie vielleicht nein. Und dann bist du vielleicht schon falsch unterwegs.
Mhm.
Also eigentlich echt krass. Und gibt es viele Punkte. Auch bei Schmerzforschung habe ich ausgelesen.
Ja, da gibt es diese Studie, das habe ich auch vor kurzem gehört.
Ja, was das da eben sogar steht, also bei der Medikamentenforschung auch vor allem, dass grundsätzlich aktiv Männer für die Forschung hergenommen haben, weil der Zyklus der Frau für die Studien als Störfaktor gilt. Weil eben der Zyklus bei jeder Frau ja ein bisschen anders ist und das dann für ein richtiges Studienergebnis als Störfaktor eingerechnet wird. Und somit war es halt für die Forschenden einfacher, mehr Männer in der Studie zu verwenden. Ist auch wieder klar natürlich voll falsch, andererseits ein bisschen nachvollziehbar, warum sie es einfach einfacher gemacht haben. Aber es verfälscht halt dann auch das, wenn es an einer Frau angewendet wird, das
Echt?
Medikament.
Ich finde es nachvollziehbar. Ich finde es voll den krassen Fakt, das
ja,
bewusst.
Wie oft das wirtschaftlich, weißt du, die kriegen vielleicht ein Geld für eine Studie und dann ist die nicht repräsentativ, weil so und so viele Frauen drin gehabt haben. Na, denken sie, vielleicht sind sie manchmal gezwungen, das so zu machen. Man weiß ja nicht, wie das abläuft. Man muss halt jetzt wahrscheinlich bei sowas, oder? Es ist ja keine Ausrede, ich bin ja kein Mediziner. Aber
nein, ich weiß es auch
es
nicht.
Es gibt
da.
Sicher immer viel mehr Gründe, wie du jetzt vielleicht meinst, warum sie das so gemacht haben.
Ja, aber wenn allein die Aussage, dass ein Zyklus
ja,
ein Störfaktor ist, anstatt dass man sich vielleicht dann mal dem Ganzen annimmt und das versucht mal zu erforschen.
Das will ja damit sagen.
Ja.
Ja. Eben. Aber
eben, das hat ja genau damit zu tun, dass halt, wie sagt man, historisch bedingt einfach mehr Männer in gehobeneren Positionen in der Forschung, in der Medizin, so, das war männerdominiert und erst langsam kommen Frauen hin. Da kommen wir wieder zum Thema, warum es wichtig ist, eine Quote zu haben, dass einfach Frauen auch die Möglichkeit haben, in diese Ämter zu kommen. In, keine Ahnung, ein, zwei Generationen wird es keine Quote mehr brauchen, weil dann ist es einfach ganz was Normales, dass Frauen
Leute
da sind.
Die meisten halt noch nicht, für was eine Quote
genau,
ist.
Genau, aber es braucht einfach mal, dass die Frauen überhaupt mal die Chance haben, in diese Positionen zu kommen.
Ja.
Und wenn dann Männer da drin sind, dann werden sie sagen, ja, na, stimmt eigentlich, befassen wir uns nicht damit, ist uns zu mühsam oder keine Ahnung, ist jetzt ja auch nur Spekulation. Aber trotzdem finde ich es krass, auch von Männern, sich dem dann einfach nicht anzunehmen und einfach nur zu sagen, ja, na, dann das lasst man die Frauen aus.
Es war
vor.
Bestimmt einfach einfacher, manchmal glaube ich einfach gleich eine Faulheit, einfacher, okay, ich weiß, wenn ich da jetzt hauptsächlich Männer nehme in der Studie, dann habe ich ein repräsentatives Ergebnis, was halt nur Männer betrifft. Und deshalb ist halt die Zukunft, man muss das geschlechterspezifisch machen. Da muss man halt die Studie an beiden Geschlechtern durchführen und fertig. Und dafür muss es halt auch die öffentlichen Gelder geben, falls es daran gelegen ist, dass man es auch weniger gemacht hat.
Ich habe zum Beispiel auch noch ein bisschen recherchiert und nachgelesen, in der psychischen Gesundheit, dass Frauen eigentlich häufiger von Burnout und auch Angststörungen und sowas betroffen sein. Und es wird aber auch ganz oft dann so mit so hormonellen Schwankungen und sowas abgetan. Aber dass es ja auch oft wirklich geschuldet dem ist, dass Frauen halt einfach in der Gesellschaft, gerade jetzt was Mental Load, Kinderbetreuung und so weiter, einfach viel mehr Aufgaben und viel mehr Leistungen manchmal noch erbringen und dann einfach in so eine Überlastungssituation kommen. Und es wird dann aber auch zum Beispiel gar nicht ernst genommen. Und da sagt man dann, ja, das ist halt bei Frauen so. Also es gibt einfach, in ganz, ganz vielen Bereichen ist es so, dass einfach Frauen da komplett unterrepräsentiert sein und zum Teil einfach die Beschwerden von Frauen nicht ernst genommen worden sein.
Mhm.
Haben wir das gehabt mit der Studie über die Schmerzmedikation, also dass Frauen, wenn sie irgendwo einen Unfall gehabt haben oder Krankheiten, dass egal, also ich glaube, da geht es in die Richtung, es ist ja egal, ob eine Frau die behandelnde Ärztin ist oder ob es eben ein männlicher Arzt ist, das spielt gar keine Rolle, das war das gleiche Ergebnis, aber dass Frauen, wenn sie gefragt worden sind, welche Schmerzen sie haben, dass man das auch weniger ernst genommen hat und Frauen tendenziell weniger Schmerzmedikation gekriegt haben als Männer. Also das heißt, dass
aber
der Schmerz...
Aber weil sie ja auf ihrer Skala von 1 bis 10 sagen, sie haben weniger Schmerz?
Nein, genau. Also wenn Frauen, das, ich wüsste jetzt das Modell der Studie nicht ganz genau, aber es geht um das, dass eigentlich Männer eher Schmerzmedikation gekriegt haben als Frauen. Bei Frauen ist es dann einfach nicht so ernst genommen worden und denen hat man viel später wirklich erst Schmerzmedikamente gegeben oder so in die Richtung geht es. Und das finde ich dann auch schon wieder so krass. Also es wird das, was Frauen sagen, wird weniger ernst genommen in Bezug auf Schmerzen. Mhm. Und ja, also es in allen, und deswegen passt es von vorher auch wieder so, also bei Frauen wird halt einfach viel erstmal abgetan, oder? Früher hat es die Erkrankung Hysterie gegeben.
Ja, das hat ja der Freud erfunden, oder?
Ja, genau. Das muss man sich einfach mal vorstellen. Ja. Genau. Und das ist schon so drinnen.
Stimmt. Hysterie hat doch der Freud bei den Frauen diagnostiziert.
Ja, und wie oft hast du irgendwie auch noch so jetzt so, boah, also die ist ja wieder anstrengend, boah, die ist ja wieder, nimmt man nicht für voll, wenn eine Frau, also es ist schon so, dass, das Beispiel, meine Schwester und ich, wir haben dann drüber lachen können, aber es ist so, zwei Frauen kommen dann im Campingplatz hin, fragen, was wollen was? No chance. So quasi, kommst du als Mann hin, du wärst ernst genommen. Und das ist aber ganz oft, und da kann man ganz, ganz viele Beispiele aufzählen im Alltag, wo man dann eh mittlerweile, du bist als Frau dran gewöhnt, dass du dir erstmal deinen Stand und deinen, ja, dein Status irgendwie erkämpfen musst. Genau. Und das, also in der Medizin kann es halt lebensentscheidend sein, oder? Weil wenn ich da jemanden habe, der meine Symptome nicht erkennt bei einem Herzinfarkt, dann stirb ich halt unter Umständen.
Ja, eben. Also erstens wird es anscheinend schwieriger erkannt und zweitens kriegst du dann eigentlich nur ein nicht auf die abgestimmtes Medikament. Ja. Also eigentlich zwei Faktoren, die es für die gefährlicher machen, einen Herzinfarkt zu überleben, als für einen Mann. Eigentlich krass. Und traurig.
Und darf ich dann nochmal sagen, deswegen brauchen wir einfach Feminismus und das, wir brauchen ja die Männer, die Feminismus. Deswegen fand ich diesen Arzt einfach auch so cool, der sich dem Thema so annimmt und da einfach wirklich Frauen ernst nimmt in dem, was sie sagen und das nicht abtut. Und wir brauchen einfach nur viel, viel mehr Männer, die sich nicht getriggert fühlen. Wir haben gestern gerade da wieder kurz geredet. Das war in einem familiären Kontext, aber wo man einfach merkt, brauchen wir jetzt nicht so aufwärmen, aber wo man einfach merkt, wie viele Männer sich einfach getriggert fühlen, wenn Frauen die Wahrheit aussprechen und dann einfach sagen, boah, die geht einfach gar nicht da. Das ist so, so Oberfeministin Red und das ist Flag. So anstrengend und die kann ich mir ja gar nicht anhochen und so. Hey, aber die sagt einfach die Wahrheit. Die sagt einfach, dass es nicht okay ist, Sex mit Frauen zu haben, wenn sie dem nicht zustimmen. Oder es ist nicht okay, Frauen auf den Hintern zu hauen. Und dann ist es bei manchen Männern, die fühlen sich dann getriggert von so einer Frau und sagen, boah, ist die anstrengend. Hey, da kann man echt nicht zuhochen. Und das finde ich dann immer so, das triggert dann mich wieder, ja, weil da denke ich mal wirklich so, na, stopp, Moment, befass dich mit deinen Privilegien.
Das einzige Nervige, dass du das manchmal an mir auslässt, was du eigentlich an der Gesellschaft auslassen musst.
Du fühlst dich bei manchen Punkten auch noch getriggert. Das ist nicht so, aber das ist ja ein Prozess und das passt ja so. Man lernt in vielen Dingen immer dazu. Ja. Ich selber, wie ich dort gesagt habe, auch mit der Fußballmoderatorin, wo ich im ersten Moment auch denke, boah, nein, ich schalte weiter. Und dann denke ich mir so, Moment mal, was ist da für ein Muster in mir
aber
drinnen?
Aber das ist mitunter ein Grund, warum wir den Podcast haben, weil das schwingt ja eigentlich bei allen Themen immer so mit, auch bei uns da. Und ich finde es auch voll wichtig.
Ja.
Auch nicht nur, weil ich zwei Töchter habe, sondern generell.
Ja.
Naja. Ich habe auch noch gelesen, weil ich auch recherchiert habe, zum Beispiel ist jetzt so indirekt dann Gender Health Gap, aber Umweltforschung und Klimawandel, sogar der Klimawandel betrifft Frauen oft stärker als Männer. Und zwar, weil in meisten Gesellschaften, also jetzt, wenn man die ganze Welt betrachtet, ist zum Beispiel die Frau mehr für so Ressourcen wie Wasser und Brennholz und was man halt sonst für eine Familie braucht, mehr verantwortlich. Also hauptsächlich macht die Hauptlast der Versorgung der Familie Frauen, wenn man es weltweit anschaut. Und da ist die Perspektive für Frauen dann auch oft schlechter. Weil in erster Linie betrifft es dann die. Der Mann geht da in die Gesellschaften eher halt nur arbeiten. Das ist weiterhin weniger nur angegriffen vom Klimawandel, als wir die Aufgaben, die dann die Frau hat. Interessiert bisher auch noch keinen. Mhm. Aber ist ein großes Thema, weil das eigentlich einen Großteil der Bevölkerung betrifft. Mhm. An das denkt man nur gar nicht. das Thema gibt es nur fast gar nicht.
Klimawandel oder Klimakatastrophe an das denken generell nur wenig Leute.
Voll. Aber dass das mehr und
oder
mehr...
Oder nehmen es eins, so meine ich eigentlich eher.
Ja, das ist schon mal Problem Nummer eins. Ja, und Problem Nummer zwei kommt da erst, dass das in erster Linie wahrscheinlich Frauen und dann Kinder betreffen wird als Männer. Und deshalb wird das wahrscheinlich aus diesem Grund noch später erst richtig behandelt werden.
Ja.
Leider. Auch voll spannend eben, was das auch für eine Themen sonst noch betrifft. Ja, bis hin zum Gender Pay Gap. Aber eben, das impliziert indirekt dann wieder den Gender Health Gap. Solange es den Gender Pay Gap gibt, sind weniger Frauen in irgendwelche Positionen, die was entscheiden. Und das beeinflusst wieder unser heutiges Thema. Und ja, da kann eigentlich nur die Politik und halt auch das Volk, die Politiker und Politikerinnen wählen, langfristig was entscheiden.
Mhm.
Apropos, oder steht bald eine Wahl bevor.
Ja, voll. Und ich hoffe, wir wählen alle nicht diese eine Partei. Bitte.
Boah, da habe ich jetzt auch wieder so viel gelesen, so mit...
Was in deren wirklich Parteiprogramm drinsteht.
Und auch
wenn ich die Wahlplakate sehe, dann kriege ich gerade echt so, ich pack das nicht mehr. Es ist ja ein super Wahljahr und ich bin voll... wie soll ich sagen, ich bin voll dankbar dafür, dass wir das Privileg haben, freie Wahlen zu haben und wirklich in der Demokratie leben. Aber auch da, boah, es sind so viel wirklich auch von unserem aktuellen Kanzler die Wahlplakate, da kann ich mir auch nicht anschauen. Wer hat sich die wieder überlegt? Dann wäre ich auch wieder beim Punkt, wo ich mir denke, so, da haben sie ihn in irgendeiner Family rein, wo ich mir denke, so, ihr macht absolut keine familienfreundliche Politik einfach. Nein. Und sich dann, wie die sich da präsentieren, es ist einfach für mich auch so falsch und so viel Unwahrheit da in dem Ganzen.
Ja, aber da will ich gar nicht drauf einsteigen. Nein, jetzt
ist
wieder.
Voll schwierige Thema. Ja. Aber was ich hinaus wollte, eben, was mich so beschäftigt, auch wirklich seit Wochen, jetzt muss man fast sagen, Afghanistan und wie halt die Taliban Stück für Stück weiterhin die Rechte von Frauen, von Mädchen einschränken.
Steinzeit.
Also jetzt ist ja so, dass Frauen nicht einmal mehr im öffentlichen Raum sprechen dürfen, weil ihre Stimme ist intim und deswegen ist quasi Frauen jetzt untersagt, sich auszutauschen. Also wenn fremde Männer dabei sein, dürfen Frauen nicht sprechen. Oder dann gibt es eben dieses, ich glaube, im Irak, glaube ich, ist es, dass das Alter von Zwangsehen für Mädchen ist herabgesetzt worden von 10 auf 9 Jahren.
What?
Das seien Kinder. Und da ist jetzt auch gerade wieder ein Fall gewesen, war der in Afghanistan oder im Irak, ich weiß es gar nicht, aber wo ein 8-Jähriger, das muss in Afghanistan gewesen sein, wo ein 8-Jähriger zwangsverheiratet worden ist und dann quasi bei diesem Akt, also eigentlich kann man sagen, sie ist vergewaltigt worden von ihrem Ehemann und ist dabei dann verblutet.
Ja.
Und was ist so, denke ich mal, das ist einfach ein fucking Kind.
Ja.
Du bist einfach ein Pädophiler und wie gesagt, es werden da Rechte von Frauen oder in Afghanistan ist ja auch so, dass Frauen nur mehr von Frauen behandelt werden dürfen, aber Frauen oder Mädchen dürfen nur noch ich glaube, bis zum 10. Lebensjahr, also ich glaube, so Volksschule dürfen sie machen, dann dürfen sie ja nicht mehr in die Schule gehen. Das heißt, es gibt in Zukunft auch keine Frauen mehr, die in medizinischen Berufen arbeiten dürfen. Das heißt, Frauen haben de facto keine medizinische Versorgung mehr in Afghanistan. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir denke...
Und die waren in den 70er Jahren schon mal so liberal.
Und frei. Und jetzt sind die komplett verschleiert. Ihnen wurden jegliche Rechte... Also, und mir ist da wirklich sowas ausgespült worden. Das ist ein Ausschnitt von einer Doku gewesen. Die müssen ihre Kinder verkaufen, weil sie sonst auch nicht überleben können. Naja. Das heißt, die verkaufen schon die Kinder, die sind dann 2, 3 Jahre alt. Die dürfen dann nur bis sie so 8 Jahre sein, bei den Familien bleiben und dann werden diese Mädchen einfach in Zwangsehen weiterverkauft und als Arbeitskräfte. Und das ist einfach nur, ich halte es fast nicht aus, mir das anzuschauen, dieses Leid auch dieser Mutter, die war 21, war fünffache Mutter mit 21. Und wirklich so, da denke ich mir einfach nur,
es ist ganz viel
es ist
verkehrt.
So crazy und es ist einfach nur so, ich hoffe wirklich einfach, dass sich unsere Welt vorwärts bewegt und wir einfach jetzt bei unseren Wahlen, oder? Wenn wir, oder in Deutschland ist jetzt auch gerade die AfD wieder so stark gewählt worden. Und es ist einfach, wir bewegen uns rückschrittlich. Oh,
jetzt reden wir irgendwie doch wieder über das.
Ja, voll, aber es ist wirklich so, man kann da nicht drüber reden. Das ist so wichtig, da wirklich hinzuschauen. Oder auch, dass wirklich, wir haben deiner Familie auch, weil ich da wirklich Bärs wäre und dann sagt, wie, ihr seid nicht zur Wahl gegangen. So. Und jetzt hat es schon so Karten. Übrigens, wir haben uns unsere Wahlkarten schon geholt, Sarah.
Ja,
ich so,
ja
super,
wichtig,
es
ja.
ist voll wichtig. Ja. Also bitte.
Ja.
Ja, okay, so. Monolog ja.
Ich sag gleich,
und Brandrede-Ende.
Ich war auch gerade was gelesen. Es werden oft leider in den Medien auch nur die schlechten Sachen kommuniziert. Zum Beispiel in einem afrikanischen Land ist es auch extremst gestört und radikal, aber es gibt jetzt ein Gesetz verankert für Pädophile, werden zwangskastriert und die Kinder ermorden, kriegen die Todesstrafe. Also absolut auch gestört, aber zumindest gehen die das Thema an. Ja, ist jetzt nicht... Also ich sage gleich, es tut sich schon was, auch in die Länder, die sehen die Probleme schon selber, aber man kriegt nur das ganz Schlechte in den westlichen Ländern mit.
Das ist
mit.
Halt auch wie Mittelalter-Methodik,
ja,
oder?
Aber es ist eine Mittelalter-Methode gegen eine andere Mittelalter-Methode. Ja. Zumindest gibt's was.
Ja.
Ist ja schon mal zumindest schon ein Hoffnungsschimmer. Mhm. Das sind nicht alle immer gleich in dem Land.
Nein, das sage ich ja nicht da. Also es ist halt nur...
Ich weiß, wie viel in Afghanistan dafür kämpfen, dass nicht das passiert, was gerade passiert.
Voll, total.
Extremst viel. Und wahrscheinlich alle in unserer Generation oder viele kämpfen für das, dass es nicht so ist.
Und die
werden halt mundtot gemacht.
Ja, oder werden wirklich umgebracht.
Genau.
Also das ist ja.
Weil da traust du ja irgendwann gar nichts mehr zu sagen, wenn dein Leben aufs
Spiel
steht.
Mir hat es jetzt eigentlich, weil wir über den Gender Health Gap geredet haben und dann einfach wirklich, wie krass das halt, da gibt es auch dieses Buch, 1000 strahlende Sonnen, kann ich sehr empfehlen, ist aber echt nicht einfach zu lesen, wo es eben auch genau um das geht in Afghanistan. Und das hat mich wirklich voll bewegt die letzten Wochen.
Schaut, gebt es mir bei Google, Kabul in die 70er Jahre. Echt traurig, das zu sehen.
Aber eben, da würde man jetzt sagen, boah, da sind wir hier, wir sind eh schon voll weit. So, da sind wir doch froh, bei uns ist es doch eh schon voll gut. Aber deswegen darf man da nicht aufhören,
eben,
hinzuschauen.
Genau.
Voll.
Okay.
Ja.
Ich habe eine Frage.
Ich
als Abschluss
fertig.
Noch.
Okay, bitte.
Findest du auch die Ampeln in Deutschland stressiger wie bei uns? Weil mich stresst immer, du fährst auf die Ampel zu und dann, fuck, du fährst gerade drauf zu und dann wird sie schnell gelb und dann voll schnell rot. Stress
aber es
voll.
Ist in Deutschland nicht so, dass es ja eh okay
Warum?
Ist, dass wenn sie umspringt, du darfst bei Gelb nur drüber fahren.
Das weiß ich nicht, ob es so ist, aber es stresst mich voll. Warum blinkt
der
nicht grün?
Vielleicht kann da wer mal Bezug nehmen, der sich da auskennt.
War voll interessant und voll wichtig.
Sicherheit im Straßenverkehr.
Genau.
Ich finde das System mit grün blinkend, finde ich
eigentlich
auch
super, oder? Ja.
Gut. Ja.
Das baut voll Stress ab.
Aber ich finde, ich kriege die Krise, wenn man irgendwie, und meistens hat man irgendwie einen Stress. Ich habe ja selten Stress in meinem Leben. Oder bin irgendwo spät dran. Da
hört man
es
ja beim Pinkeln schon, ob du gestresst bist oder nicht.
Jetzt müsstest du nur erzählen, warum du das hörst, weil ich immer die Tür offen lasse. Das ist doch
scheiße.
Auch so ein Trigger-Thema für dich.
Okay.
Aber wenn jemand dann zur Ampel hinfährt und die Ampel blinkt,
und dann bremst.
Und dann schon stehen bleibt.
Da bin ich schon ganz oft ausgeschert und vorbeigefahren.
Ja, das hasse ich, wenn du das machst. Sowas würde ich nie machen.
Ja. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ja.
War eine schöne Folge, Sarah.
Finde ich auch, Stefan. Ja. Vielen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bewertet. Und ihr könnt uns voll gern Themenvorschläge einfach durchsenden. Oder Gedanken, die ihr habt, wo ihr das Gefühl habt, wir beide sollten unsere fundierte Meinung dazu kundtun, dann schreibt es uns gerne auf Instagram und wir freuen uns, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, oder?
Schöne Woche, ja.
Schöne
Klar,
Woche.
Freuen wir uns.
Und
danke und macht es gut.
Bis bald.
Tschüss.
Tschüss.